Wir stehen im vierten Kapitel jetzt des Epheserbriefs. Vers 1. So ermahne nun euch, ich Gefangener in dem Herrn, dass ihr wandelt, wie sie's gebührt, eurer Berufung, mit der ihr berufen seid. Und bei mir kannst du das Mikrofon ruhig ein ganz bisschen schwächer stellen, Genosse da oben, ich habe eine bessere Stimme wieder. Dass ihr wandelt, wie sie's gebührt, eurer Berufung, mit der ihr berufen seid. Mit aller Demut und Sanftmut, mit Geduld und vertraget einer den anderen in der Liebe und seid fleißig zu halten die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens. Soweit möchten wir heute lesen. Paulus geht vom vierten Kapitel ein auf allerlei Ermahnungen, wie ein Christenwandel nun aussehen soll. Und da sind die ersten Ermahnungen nun nicht an unser persönliches Leben gerichtet, sondern sie betreffen die Gemeinde. Es gibt in der Gemeinde Jesu Christi Schäden und die will er aufdecken, die will er reparieren, die will er ins Licht stellen. Nicht, er spricht daher auch von Eheleuten zum Beispiel im fünften Kapitel. Und vom persönlichen Glaubenskampf im sechsten Kapitel. Aber es ist mir interessant, dass er unter diesen beinahe moralisch anmutenden Anweisungen zunächst davon spricht, wie es in der Gemeinde Jesu Christi aussehen soll. Und wenn so ein Abschnitt kommt, dann sind wir Pastoren eigentlich in einer ganz blödsinnigen Lage. Denn wo ist denn eine Gemeinde? Nicht der Pastor schaut von seinem Kirchturm über ein Häusermeer, wo 6000 Menschen wohnen und sagt, das ist also meine Gemeinde Essen-Ost oder Essen-Rüttenscheid. Und da heißt nun, nicht wahr, dass sie einander in Demut begegnen, ein Leib, ein Geist, Vers 4. Das ist ja gar nicht gemein. Verstehen Sie das? Ich rede jetzt eine Sache, die ich schon tausendmal gesagt habe und ich müde werden will zu sagen. Das Wort Gemeinde hat bei unseren Volkskirchenverhältnissen einfach seine Bedeutung verloren. Nun sind unsere Freikirchenfreunde, soweit sie nicht anwesend sind, oder doch, vielleicht in einer besseren Situation. Der Gründer der Freien Evangelischen Gemeinde in Frankfurt, ein Pfarrer Wächter. Der war landeskirchlicher Pfarrer und zog eines Tages auf der Kanzel sein Talar aus und sagte, ich lege den Talar hier hin und erkläre hiermit meinen Austritt aus Kirche und Amt, denn ich kann nicht mitverantwortlich sein für das, was in der evangelischen Kirche geschieht. Verstehen kann man den Mann nicht. Und dann traten mit ihm 300 Leute aus und mit denen gründete er die Freie Evangelische Gemeinde in der Taunusstraße in Frankfurt. Als ganz alter Mann besuchte er mich mal und sagte, Bruder Busch, nichts ist so klar im Neuen Testament wie die Anweisungen darüber, wie eine Gemeinde auszusehen hat. Es wird Zeit, dass du jetzt die evangelische Kirche verlässt. Dann habe ich ihm nur ein wenig schmerzbewegt sagen können, wo soll ich hingehen? Ich sehe auch in euren Gemeinden nicht das Bild des Neuen Testaments. Ihr gebt euch Mühe, aber es ist nicht da. Die Baptistenkirche in Amerika ist eine große Kirche wie unsere Volkskirche. Die Methodistenkirche in Amerika eine riesige Kirche wie unsere Volkskirche. Sie haben längst schon Spreu und Weizen durcheinander. Das heißt, wir leben in einer eigenartigen, anormalen Situation, wo die Welt christlich geworden ist. Nicht wahr? Von Washington bis Bonn glaubt doch jeder Politiker, dass er in einer christlichen Welt dem gottlosen Osten gegenübersteht. Ohne auch nur von Ferne zu ahnen, dass er genauso gottlos ist wie die Leute im Kreml. Nicht? Oder glauben Sie, dass die Politiker in Bonn eine Gebetsgemeinschaft anfangen? Glaube ich ernsthaft nicht. Das hat mit politischen Urteilen nichts zu tun, sondern wir leben in einer Welt, die sich christlich nennt, ohne christlich zu sein. Und das gibt eine große Täuschung. Ich kann das nicht ändern. Es ist so. Verstehen Sie? Aber natürlich hebt sich in einer heidnischen Welt, wie es damals in Ephesus war, eine christliche Gemeinde ganz anders ab. Da sah man, was christlich war. Verstehen Sie? Die hob sich ab von der Heidenwelt, als sich etwa eine Gemeinde abhebt hier, wo alles christlich ist, nicht? Gucken Sie bloß mal, wir versuchen hier ein bisschen Gemeinde darzustellen. Aber das ist gar nicht möglich. Das fluktuiert ja, nicht? Wer in Essen christlich ist, ist wenigstens dreimal in der Bibelstunde, nicht? Von Karnaphofen. Nach einiger Zeit geht er weg und sagt, ich habe mich orientiert, was hier los ist oder so. Verstehen Sie? Das ist die Schwierigkeit einem solchen Text gegenüber. Dass wir so wenig Gemeinde haben. Gemeinde Jesu Christi, die also sich abhebt deutlich von der umgebenden heidnischen Welt. Je gottloser die Welt wird und je mehr sie dem Ende entgegentreibt, wird das wieder so werden. Ich war in östlichen Zonen, da hebt sich die Gemeinde Jesu schon etwas deutlicher ab von einer gottlosen Umgebung, aber noch auch nicht sehr deutlich, nicht? Das Eigentümliche ist, dass ihren Atheismus selber noch nicht ganz glauben da drüben. Die glauben so wenig an ihren Atheismus, wie die westliche Welt an ihr Christentum glaubt, habe ich manchmal den Eindruck. Verstehen Sie? Und da bist du gespannt, was da für ein Pell-Mell am Ende rauskommt. Aber da der Apostel Paulus nun hier nachdrücklich sagt, dass das Evangelium eine Gemeinde bilden will, ein Leib, ein Geist, ein Glaube, das kommt in Versen nachher, verbunden durch das Band des Friedens. Der Apostel Paulus das nun so mit aller Deutlichkeit sagt. Haben wir die Aufgabe, trotz aller Schwierigkeiten, Gemeinde zu werden und darzustellen hier. Verstehen Sie? Es ist uns im Weigelhaus immer wieder vorgeworfen worden von Theologen, Bruder Busch, du ziehst die Leute aus der Gemeinde heraus. Nicht? Lieben Freunde, dies ist das grandioseste Missverständnis, das überhaupt denkbar ist. Parochien, Pfarrbezirke kümmern mich nicht schrecklich. Ich glaube nicht, dass sie in der neuen Welt noch eine große Rolle spielen werden. Aber eine Gemeinde möchte ich ja hier, dass es werde, nicht? Das ist meines Herzens Wunsch, dass hier Gemeinde werde, wodurch das Band der Liebe und des Friedens man untereinander verbunden ist. Darum lesen wir die Geburtstage vor. Frag mich, jungen Kerl, warum lesen wir die Geburtstage vor? Das ist so. Das sei, damit wir voneinander wissen. Nicht, dass die Barbara Schäffler im Krankenhaus ist krank, das muss man wissen. Ich habe neulich gesagt, ich wollte eine Trauung nicht vorlesen. Habe ich einen Fehler gemacht. Das muss man wissen, wenn irgendwo ein Paar unter uns heiratet. Verstehen Sie? Wir müssen untereinander wissen, wir müssen verbunden werden, das Band des Friedens. Und ich bitte Sie, auch wenn Sie jetzt schon ermüdet sind, dass ich diese Rede unablässig vom Stapel lasse, hören Sie auf, Publikum zu sein, was hinten so mal ansiedelt und dann möglichst rasch wieder verschwindet, sondern nehmen Sie Verbindung auf mit Ihren Nachbarn rechts und links und werden Sie wirklich verbunden innerlich mit den Menschen, die hier unter Gottes Wort kommen. Das ist erst. Also es geht um Gemeinde Jesu Christi. Die bekommt Ermahnungen, da wir also immerhin doch ein bisschen Stückel Gemeinde schon sind. Ich will es nicht gar so schlecht machen, was hier wird, nicht? Kreis hat er zusammen betet und es wird hier geopfert tüchtig und so. Und einer steht dem anderen schon bei und sind Kreuz- und Querverbindung. Also wollen wir mal sagen, ist Gemeinde da. Jetzt kriegen wir also Ermahnungen. Von wem? Lieben Freunde, man kann nicht von jedem Hinz und Kunst Ermahnungen entgegennehmen, nicht? Das müssen wir uns ganz klar machen. Was meinen Sie, wenn ich alle Ermahnungen, die ich in meinem Leben kriege, briefliche und mündlich ernst nehmen wollte, da wäre ich längst im Irrenhaus gelandet. Nicht? Längst im Irrenhaus gelandet. Nicht? Also ich bin froh, dass uns liebe Gott zwei Ohren gegeben hat, wo es rein und auch wieder rausgehen kann. Nicht?
Es kommt drauf an, wer uns ermahnt, nicht? Und das war dem Apostel Paulus sehr klar. Er überlegt sich, habe ich ein Recht, dieser Gemeinde Jesu Christi in Ephesus die Verfolgung erträgt, die durch Gottes Wirken und Geist entstanden ist. Habe ich ein Recht? Er war in Gefangenschaft, im Gefängnis, in Rom. Habe ich ein Recht, die zu ermahnen? Könnt ihr auch mich ermahnen, nicht? Und darum beruft er sich hier auf sein Recht. Ich, Gefangener Jesu Christi. Der Schriftausleger Albrecht Bengel, den ich besonders liebe, ich zitiere ihn ja häufig nicht, durch Liebe zu Bengel sind die merkwürdigsten Theologen verbunden, nicht? Habe ich Ihnen das erzählt, wie man bei einer Tagung der Professor Gollwitzer sagte, oh Bengel, und da sagte der Bischof Ditzfelbinger, Lutheraner, der bayerische Bischof, Bruder Gollwitzer, haben Sie einen Augenschreibtisch stehen? Ja, da sagte ich, und bei mir steht der Augenschreibtisch. Der Pietist und der streitbare Professor und der lutherische Bischof. Daraus sehen Sie, dass Bengel ein Mann ist, von dem wir alle lernen. Und der hat so ganz knappe Auslegungen. Und der sagt zu dieser Stelle nur den einen Satz. Es ist etwas Rührendes um diese Begründung. Ich, Gefangener Jesu Christi. Paulus erinnert daran, dass er im Gefängnis sitzt. Und er weiß ja, dass das Ende seine Hinrichtung sein wird. Und das wissen die Freunde in Ephesus auch. Ich, der im Angesicht des Todes hinter Gitterstäben lebe, um Jesu willen, ich ermahne euch. Ich glaube, ich möchte zunächst ohne Begründung, dass man eine solche Ermahnung ernst nehmen wird, nicht? Von einem Mann am Rand der Ewigkeit. Von einem Mann im tiefsten Zerbrochensein und Elend, der in der Menschenhände geraten ist. Nun schon viele Jahre Gefangener ist. Er war ja bloß allein 2 Jahre in Caesarea gefangen. Nicht? Man wird sich klar machen, dass so ein Mann nicht leichtfertig redet. Aber es ist noch mehr. Paulus sagt, ich bin Gefangener Jesu Christi. Und dieses Wort ist doppelsinnig. Gefangener in dem Herrn, drückt er aus. En Kyrio. Das Wort hat eine doppelte Bedeutung. Das hat die Bedeutung, erstens, ich bin gefangen, weil Jesus es so wollte, um Jesu willen, um meines Bekenntnisses zum Herrn Jesus willen. Die Römer, die vertrugen jeden Unsinn. Aber die Botschaft vom gekreuzten Heiland vertrugen sie nicht. Nicht? So ist ja die Welt wohl alle Zeit. Gehen Sie mal auf den Bau und reden Sie mal mit den Mauern über das Christentum. Behaupten Sie, am Mond sei ein edamer Käse. Werden einige sagen, sie glauben es nicht, aber man könnte ja darüber diskutieren. Nicht? Behaupten Sie, also, können jeden Käse behaupten, Sie finden Anhänger. Und dann sagen Sie, Jesus ist der Sohn Gottes und mein Heiland. Geht die ganze Bande hoch. Verstehen Sie, die Welt ist darin immer gleich. Und so war es in Rom. Sie betrugen alles. In Rom gab es Religion wie Sand am Meer. Aber die Christen wurden verfolgt. Um Jesu willen bin ich im Gefängnis. Das ist der eine Sinn. Gefangener in dem Herrn kann aber auch heißen, Jesus hat mich ganz beschlagnahmt. Paulus nennt sich in den Briefen immer ein Knecht Jesu Christi, ein Sklave Jesu Christi. Verstehen Sie? Gefangener im Herrn heißt sowohl, Jesus hat mich gefangen genommen, mein Herz und Sinn gefangen genommen, als um Jesu willen bin ich gefangen genommen. Ist es deutlich? Um Jesu willen und von Jesus gefangen genommen. Wenn man das zusammenhält, dann folgt daraus, mein Leben gehört nicht mehr mir. Ich suche nichts mehr für mich. Es ist erwiesen. Ich bin ganz und gar in die Hände Jesu gefangen. Um seinetwillen verliere ich auch mein Leben. Ich habe euch vorgelegt, was es heißt, völlige Hingabe an diesen Herrn. Und als ein solcher ermahne ich euch jetzt, wie eine Gemeinde aussehen soll. Verstehen Sie? Das ist, glaube ich, der eigentliche Sinn. Ich, Gefangener im Herrn, ich rede nicht leichtsinnig, sondern ich lebe es euch ja praktisch vor, was es heißt, dem Herrn ganz gehören. Er hat mich beschlagnahmt, um seinetwillen leide ich hier. So. Und weil ich euch nie ermahne und mich selber außerhalb halte, darum kann ich reden. Paulus hat es mal im Philipperbrief so ausgedrückt, dass ich nicht anderen predige und selber verwerflich erfunden werde. Wer ermahnen will, muss selber es vorleben. Wer predigen will, muss selber glauben. Wer erziehen will, muss selber erzogen sein. Ich kam in ein Haus, wo eine Mutter furchtbar an ihre Kinder hinschimpfte, weil sie stritten. Nicht? Dann haute sie noch die Finger und das brauchte immer zu zanken. Ich war aber in die Wohnung gegangen, um einen Streit zwischen ihr und ihrem Mann zu schlichten. Und denn? Sie durfte sich mit ihrem Mann kloppen. Die Kinder dürfen das nicht, Peng Peng, nicht? Das ist ja gemeine Sache unter uns, nicht? Dass jeder ermahnen kann, bloß ich selber nicht. Mir hängt es zum Hals raus, wie die Generation über 50 Jahren sich aufregt über die Laster der Jugend. Die sind schlimm, nicht? Aber sie dürfen nicht davon reden, was diese lieben alten Mütter und Väter mit 20 Jahren getrieben haben. Da dürfen sie ihn erfahren. Verstehen Sie? Wenn man dann selber glücklich in das nötige Alter kommt, dann muss ich darüber aufregen, nicht? Gewöhnlich ist Enthaltsamkeit nur Mangel an Gelegenheit, sagt mein großer Namensvetter Wilhelm Busch. Das, verstehen Sie, diese Dinge wirken ja dann alle nicht. Die wirken ja alle nicht, nicht? Genauso wenig, wie es ja keinerlei Frucht bringt, wenn ein Pfarrer predigt, der nicht selber sich unter das Wort Gottes gestellt hat. Nicht? Ich möchte sagen, da könnt ihr aus der Schule plaudern. Wie nur dann, dass ich merke, ich auf eine Predigt kriege, dass ein Mensch unruhig wird oder einer für Seligkeit fragt. Dann, wenn ich selber meinem Heiland mein Herz und Leben ganz geopfert habe, wenn ich dem Heiligen Geist Raum gebe, man kann auch Brüche und eine volle Kirche haben, aber es stimmt nicht, dann wird das nicht. Da bleibt alles tot. Da sehen Sie, von den einfachsten Erziehungsgrundsätzen bis zur Predigt des Evangeliums gilt das. Man kann nur ermahnen, wenn man selber mit seinem Leben es vorlebt. Und das sagt Paulus, ich Gefangener im Herrn. Lieben Leute, wenn ich euch ermahne, als Jesus-Leute zu wandeln, dann tue ich das, nachdem ich alle meine Wünsche in den Tod gegeben habe und jetzt hier im Gefängnis sitze. Nachdem ich Fleisch und Blut, so ich das mal aus, Boxhiebe versetzt habe und das Auge, so heißt der Philipperbrief, ich betäube mein Leib, sagt er da. Da steht das Wort, ich versetze ihm einen Boxhieb, der ihn K.O. macht, nicht? Nachdem ich selber mein Leben mit Jesus in den Tod gegeben habe und mit ihm lebe, wage ich es euch zu ermahnen. Und dieser Paulus, der darf uns ermahnen, heute, uns heute, nicht? Diese Ermahnungen können wir anhören und müssen wir anhören. Und da fasst er alles zusammen, zunächst in dem schönen Satz, Vers 1, dass ihr wandelt, wie sich's gebührt eurer Berufung, mit der ihr berufen seid. Das ist interessant, dass der Apostel Paulus, ich komme gleich nochmal drauf, aber ich sage aber, dass der Apostel Paulus die Leute daran erinnert, warum sie ihr Leben ändern müssen und warum es bei ihnen anders aussehen muss als bei anderen Leuten. Euch hat der Herr berufen. Ihr seid berufen und ihr seid dieser Berufung gefolgt. Ihr seid Königskinder, Kinder des lebendigen Gottes durch Jesus. Und das sollte man euch anmerken. Ihr solltet etwas standesgemäßer auftreten, als ihr es tut. Es gab einen König, der ist in den Jahren, als ich ein Junge war, gestorben in einem übeln Nachtlokal in Brüssel. Da kriegt er einen Herzschlag. Also wer ein bisschen Weltgeschichte der letzten 50 Jahre kennt, wer es ist und wer es das ist nicht wissen, das ist Strafe dafür, dass keine Weltgeschichte studiert hat. Nicht der König, der also einen Herzschlag kriegt, in einem übeln, großstädtischen, sehr teuren Bumslokal. Natürlich haben wir schnauzig rausgeholt und im Krankenhaus und versucht zu vertuschen, aber solche Dinge sind ja nie zu vertuschen, nicht? Da hatte jeder, auch die Typen, die dem Lachlokal verkehrten, am allermeisten das Gefühl, das geht nicht. So, Herr sowieso sagte, ich kann da verkehren, ich bin ja auch kein König, nicht? Aber kein König, nicht? Da könnte man es anders erwarten. Und da hat er recht, oder nicht? Hat er recht. Neulich kriege ich also eine Fotografie geschickt von einer auswärtigen großen Stadt, wo der erste Pastor ein sehr tüchtiger Mann ist und da war eine Hochzeit und dann wurde getanzt und der Pastor eröffnet also mit der Braut den Tanz. Und es knipst also irgend so ein, nicht wahr? Und dann läuft das Bild rum. Sieht komisch aus, Pastor im Lutherrock, Braut, sieht komisch aus, nicht? Nun schicken Sie mir das zu, ich habe geschrieben, was soll ich mit dem Ding machen, nicht? Kümmern Sie sich selber um Ihre eigenen Pastoren, ich habe mit unseren genug zu tun. Aber verstehen Sie, ich will, dieses Bild, wenn Sie das sahen, die Leute haben richtig empfinden, dann soll er sich wenigstens zivil anziehen, nicht nur der Rock, ja? Verstehen Sie? Das heißt, jeder Stand erfordert eine gewisse Würde. Ich weiß, dass ich sie tausendfältig verletzt, trotzdem vor der Pfarrer stand eine gewisse Würde. Und ein königlicher Stand erfordert auch eine königliche Würde. Ich kann mir nicht denken, dass ein Staatsanwalt in den Gerichtssaal auf den Händen plötzlich reinläuft aus Spaß. Das gibt's einfach nicht, verstehen Sie? Er vertritt jetzt das Gesetz und den Staat. Jeder Stand erfordert eine gewisse Würde. Eine Mutter darf es für ihren Kinder nicht zum Clown machen. Eine Frau hat mich mal gebeten, sie wollte mit mir sprechen, sie hätte Erziehungsschwierigkeiten. Und dann klagte sie, dass der Junge von 16 Jahren also alles Schlechte täte. Und wie ich rausgehe, sehe ich da bam, eine große Fotografie, da ist diese Frau, also dreiviertel nackt im Karnevalskostüm, hat sie in der Wohnung aufgehängt. Ich sage, verzeihen Sie, sind Sie? Ja. Ja, sage ich, da wundere ich mich über gar nichts. Wenn die Mutter sich so an die Wand hängt, dann würde ich als Sohn aber auch über sämtliche Zäune gehen. Das können Sie auch verlassen. Nicht? Auch eine, der Stand einer Mutter erfordert eine gewisse Würde. Sie verstehen? Und nun sind wir, sagt Paulus, berufen, Kinder des lebendigen Gottes zu sein. Es verletzt diese Würde ebenso, wenn wir im Streit leben, als wenn wir unseren falschen Habitus von Scheinheiligkeit zulegen. Wandelt gemäß eurer Berufung. Ich habe so gern den Vers, den habe ich Ihnen schon tausendmal gesagt, den Vers, schenke Herr auf meine Bitte mir ein göttliches Gemüte, einen königlichen Geist, mich als dir verlobt zu tragen, allem anderen abzusagen, was nur Welt und Sünde heißt. In diesem Vers ist so großartig ausgesprochen, was es heißt, gemäß der Berufung wandeln, einen königlichen Geist, ein göttliches Gemüte. Da geht es nicht um diese oder jene Kleinigkeit, sondern unsere innere Haltung. Ich muss da noch ein bisschen bei stehen bleiben, die Sache ist sehr wichtig. Wenn der Paulus jetzt Ermahnungen gibt, dass man es nicht streiten soll und demütig sein soll und ein göttliches Gemüt haben soll, wenn der Paulus jetzt solche Sachen erwähnt, dann ist die große Gefahr für uns, dass wir sofort umschalten, jetzt brauche ich ein biblisches Wort, das kann ich hier ja, auf Werke. Dass wir also sagen, nun kommt also doch drauf an, wenn ich ein Kind Gottes sein will, was ich tue. Jetzt reißt sich zusammen und wird moralisch. Lieben Freunde, das wäre das größte Missverständnis. Paulus schreibt vorher im 2. Kapitel, Vers 8. Wollen Sie es nochmal aufschlagen, bitte. Aus Gnade seid ihr selig geworden durch den Glauben. Vers 9. Nicht aus den Werken, auf dass sich nicht jemand rühmt. Und wenn einer wandelte so herrlich wie Sokrates, oder wie, es gibt immer so ein paar Paradeleute, Elsa Brandström war es vor 20 Jahren, heute ist es, also Schweizer ganz richtig, nicht mehr. Und wenn ich wandelte, wie also diese Parade-Männer jeder Generation, dann macht mich das nicht zum Kind Gottes. Auch der Edelste kann nur aus Gnaden selig werden, durch den Glauben an das Blut Jesu Christi, das Sünder selig macht. Auch der Edelste. Also meine Freunde, bin ich durch die Gnade Jesu Christi ein Kind Gottes geworden, dann verpflichtet mich diese Berufung, standesgemäß zu wandeln. Sie öffnet mir nicht den Himmel, aber sie gehört dazu. Und das ist sehr wichtig, verstehen Sie, dass wir das nicht in die falsche Kehle kriegen. Ein würdiger Wandel macht noch kein Pastor. Dazu muss er also theologisch Examen gemacht haben. Aber wenn er es gemacht hat, Pastor, ist er doch würdig Wandler. Ein würdiger Wandel macht noch kein Königssohn. Da muss er geboren sein im Schloss. Aber wenn Königssohn ist, soll er würdig wandeln. Ein würdiger Wandel macht kein Kind Gottes. Aber wenn ich ein Kind Gottes geworden bin, dann soll ich würdig wandeln. Ist es ganz deutlich. Das ist deshalb so wichtig, unser Wandel, weil es einen Heiligen Geist gibt. Verzeihen Sie, wenn ich diese ganzen Kapitel, die jetzt folgen, so etwas ausführlich einleite. Ich bleibe wahrscheinlich bei einem Vers stehen, aber das gilt dann für die ganzen folgenden Kapitel. Und ich spreche für die, die eingeführt werden wollen. Sehen Sie, das ist deshalb so maßlos wichtig, weil es einen Heiligen Geist gibt. Und dieser Heilige Geist, dessen Wirken sich vielleicht gar nicht so spüren, nicht? Dieser Heilige Geist wohnt im Herzen von denen, die an Jesus glauben und ihm gehören. Und dieser Heilige Geist gibt uns Gewissheit des Heils. Er hat mich erkauft. Und dieser Heilige Geist gibt Frieden. Er hat alles in meinem Leben bereinigt. Und dieser Heilige Geist gibt Freude und Vitalität. Nun steht in der Bibel, betrübet nicht den Heiligen Geist, mit dem ihr versiegelt seid. Das heißt, wenn ein Kind Gottes unordentlich wandelt, leichtsinnig streitet oder in unsaubere Dinge sich einlässt, dann wird der Heilige Geist betrübt und dann geht er still weg. Sehen Sie, dann ist man noch ein Kind Gottes. Das ist ja eine große Sache, dass man mal angenommen ist. Aber man weiß es selber nicht mehr genau. Der Heilige Geist ist nicht da, der es mir bezeugt. Man hat auf einmal keinen rechten Frieden mehr. Ach, man betet noch einmal, kann nicht richtig beten. Der Heilige Geist betrübt und geht weg. Betrübet nicht den Heiligen Geist. Und dies ist gewissermaßen das variable Element im Leben eines Gotteskindes. Dass ich erkauft bin und angenommen bin, das steht fest. Niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Aber mein Herr zieht mich durch den Geist Gottes. Betrübe ich ihn, wandle ich leichtsinnig, dann geht der Geist Gottes weg und ich werde sehr unsicher. Ich habe das Zeugnis nicht mehr, dass ich Kind Gottes bin. Ich habe keine Freudigkeit mehr, keinen Frieden. Die ganze geistliche Vitalität geht im wahrsten Sinne des Wortes zum Tod. Und darum heißt es, auch wandelt würdig eurer Berufung, damit der Heilige Geist gerne in eurem Herzen wohnt und euch überschwänglich erfüllen kann mit Freude und Friede und Gewissheit. Verzeihen Sie, wenn ich immer selber sage, ich vergesse einfach nicht, also vor vielen Jahren, da bin ich jedes Jahr nach Männedorf am Zürichsee,
als der Alfred Zeller noch lebte und hatte dort im Februar einen Bibelkurs. Ach, wissen Sie schön, der Zürichsee und diese beschneiten Berge, das Sand ist im Hintergrund, einfach herrlich, ne? Diese Woche da. Und das Schönste war dieses geistige Zusammensein. Und da war immer hinterher eine Aussprache. Nicht Diskussion, wo Probleme gewälzt wurden, davon habe ich nie was gehalten, sondern eine Aussprache im Sinn, dass, das war so eine CVM-Tagung, dass die alten jungen Männer aus ihren Erfahrungen herbeitrugen. Und da war so ein alter Weingärtner aus dem Wallis, den ich, ich sehe nach vorne mit dem Funzger, der sprach von diesem Punkt und sagte, es ist ein großes Geschenk, wenn der Heiland seine Leute der Heilige Geist schenkt. Aber ihr müsst wissen, der Heilige Geist ist so öppis, zart. Da sehe ich, wie er seine Finger wie Wurzelstücke, der Kerl, Hände wie Pfannkuchen, versucht nun ganz das Zarte auszudrücken. Ist so öppis zart. Und er kriegt es tatsächlich hin, mit seinen Fingern das Zarte auszudrücken. Der Heilige Geist ist öppis zart. Da muss man vorsichtig wandeln, dass man ihn nicht betrübt. Das hat sich mir sehr, sehr eingeprägt. Der Schöne, man hält einen Bibelkurs und kriegt selber mehr mit, nicht von so einem lieben alten Bruder. Wandelt würdig eure Verzeihung, ich glaube, da hinten zieht sie ihn ziemlich, oder nicht? Die Vorhänge wehen wie im Sturme. Macht doch mal eben da oben die Fenster zu. Ja, sei lieb. Da hinten kommt Luft. Nee, da hinten wollen wir noch offen lassen. Hier an einer Stelle lassen wir offen. Mach mal oben zu, ja. Sehen Sie schon um unserer Selbstwillen, damit der Heilige Geist nicht betrübt wird. Und um der Sache des Reiches Gottes willen ist es wichtig, dass Kinder Gottes standesgemäß wandeln. Was das nun bedeutet, das macht uns Paulus in den folgenden Kapiteln klar. Und wie gesagt, im vierten Kapitel nun zunächst im Blick auf die Gemeinde. Und da ist mir sehr interessant, dass Paulus als Wichtigstes nennt die Demut. Die Demut. Also ich möchte jetzt heute noch weiter, komme ich da nicht mehr, über diese Demut mit Ihnen sprechen. Paulus sagt, die Gemeinde Jesu Christi wird erbaut und ist schön, wenn die Menschen da drin demütig sind. Jetzt geht's da leicht so, dass jeder vom anderen denkt, du bist richtig hochmütig, Heini, du. Nicht? Die da hinten sitzen, die sagen, die Brüder hier vorne, das sind richtig hochmütige Brüder. Und die Brüder vorne sagen, diese Jugendliche unvorstellbarerweise hochmütig, nicht wahr? Wir kommen überhaupt nicht zum Verständnis, wenn wir jetzt nicht mal an anderen denken, sondern an uns selber. Dass Paulus die Demut vorne hinstellt, ich hätte was anderes vorne hingestellt, muss ich sagen. Ich habe es anders von ihm gestellt. Dass der Paulus als allererster von der ganzen Geschichte sagt, die Gemeinde wird nichts, wenn die Herzen nicht demütig sind, das ist neu, nicht? Das ist interessant. Da muss man drüber nachdenken. Wenn Sie mal die Bibel lesen, dann sehen Sie, dass die Bibel Überzeugung ist, dass der natürliche Mensch hochmütig ist. Dass der natürliche Mensch hochmütig ist. Und dauernd sie nach vorne boxen und sagt, also bitte seht doch, wer ich bin. Wir wollen uns, heißt beim Turmbau zu Babel, einen Turm bauen, der bis in den Himmel reicht, dass wir uns einen Namen machen. Wir haben nämlich sonst keinen. Das merkt ja im Himmel und auf Erden keiner, dass wir da sind, wir haben Flöhe auf der Erdrinde. Wir müssen also einen Turm bauen, dass wir uns einen Namen machen. Und genau so ist das Menschenherz nur zu allen Zeiten, nicht? Man muss nach vorne, dass wir uns einen Namen machen. Der Mensch fühlt, der natürliche Mensch fühlt, dass er im Grund also ein hohler Ballon ist, dass gar nichts an ihm ist. Er fühlt er, nicht? Dass er bettelarm ist. Und darum muss er hochmütig sein, auch nach oben streben, nicht? Und ins Licht kommen. Ich möchte am liebsten so einfach mal so Lichtbilder jetzt zeigen, wissen Sie, so vom natürlichen Menschen, um das so deutlich zu machen. Also er muss den schönsten Wagen haben, damit auch jeder unterwegs merkt, dass ich Geld habe. Ich sehe wohl ein bisschen bedarft aus, nicht? Und Kleine, man sieht das nicht an. Aber mein Lieber, was eine Firma hinter mir, nicht? So. Oder nicht, ein Standard muss vorne hin, oder in Bonn kloppen sich um die CC-Nummern und so weiter. Nicht? Man muss das ja sehen. Nicht? Oder gestern marschierten sie auf dem Platz so zwei kleine Mädchen, vielleicht von 13 oder 14, 15 Jahren, so auf und ab. Geschwollen, sie hatten bestimmt 2 Stunden lang sich schön gemacht. Nicht? Und marschierten sie auf und ab, damit wir auch alle sahen, wie schön sie waren. Und da müsste ich denken, oh, diese ganze Pfauenhaftigkeit verdeckt ja einfach die unsagbare Armut und unendliche Leere. Ich muss ja mit irgendetwas mich nun stellen, weil im Grunde gar nichts da ist und ein armes und friedeloses Herz da ist. Oder mit Titeln ist das doch genauso, nicht? Mit Titeln und... Denken Sie mal, dass es in der evangelischen Christenheit Doktoren Ehren haben. Und Jesus sagt, wie könnt ihr glauben, die ihr Ehre voneinander nehmt? Ja? Das ist doch einfach eine Katastrophe, oder nicht? Wie könnt ihr glauben, die ihr Ehre voneinander? Also, doch natürliche Hochmut ist einfach ein Ausdruck dafür, ein verzweifelter Ausdruck dafür, wie unsagbar leer der Mensch ist. Und nun sagt der Paulus, denk mal an deine Berufung. Du bist berufen, Jesu Eigentum zu sein und durch ihn Kind des lebendigen Gottes. Berufen zur neuen Welt. Ja Mensch, da wisst ihr was, das ist bestimmt nicht mehr nötig, dich vorzudrängen und was zu gelten. Du kannst dir schenken. Du kannst dir schenken. Du bist ja was. Und wenn du ernster Straßenkehrer bist, Kind des lebendigen Gottes, mehr kannst du gar nie werden. Verstehen Sie, dass der Paulus die Demut zusammenkuppelt mit der Berufung, das ist ganz wundervoll. Nicht? Deine Berufung hat dich so erhöht, dass du das allgemeine Wettrennen der Welt, um was zu gelten, einstellen darfst. Ich darf es noch von der anderen Seite her noch einmal zeigen. Sehen Sie, ist nicht im Grunde aller Hochmut ein Unglaube, dass ich meine, ich komme zu kurz in dieser Welt, wenn die Augen der Welt nicht auf mich gerichtet sind. Und wenn es nicht gerade die Augen der Welt sind, aber wenigstens von den 10 Menschen, die um mich her sind, müssen auf mich gerichtet sein. Verstehen Sie? Ist es nicht die Angst, ich komme zu kurz? Die kleinen Mädchen, die sich da furchtbar putzen, nicht? Verstehen Sie, irgendwo mal im Mittelpunkt, wenn es Interesse von den Weiglaus-Jungen sein, die gerade stehen, nicht? Und so, Sie verstehen, nicht? Oder im schönsten Wagen da rangieren, oder irgend sowas, nicht? Eine Rolle spielen, ich habe nicht einen schönen Wagen, ich möchte hätte einer, also das, Sie verstehen, diese Rolle spielen wollen, ist Angst, ich komme zu kurz. Ich komme zu kurz. Mein Leben verläuft in zu kleinen Kategorien. Sagt Paulus, bist du berufen, denk an Berufung, dann kannst du gar nicht mehr im Unbeachtet sein. Gott hat dich angesehen. Gott hat dich angesehen und dich geliebt in Jesus und dich mit seinem Geist erfüllt. Was willst du denn eigentlich noch werden? Nicht? Verstehen Sie, schenkt dir es. Ich kann es also von verschiedenen Seiten, lassen noch eine dritte Seite eben zeigen. Es ist mir so interessant, wenn ich Ihnen Ermahnung hätte geben sollen zur Demut, dann hätte ich gesagt, denken Sie doch bitte daran, dass wir alle begnadigte Sünder sind. Vor Gott sind wir alle arme Gerichtete. Und wenn wir leben, dann bloß um Jesu Willen, weil der das Gericht getragen hat. Wir sind also alle Begnadigte. Nicht? Ich hätte die Demut damit begründet, dass wir Sünder sind. Ist es nicht interessant, dass der Paulus die Demut damit nicht begründet? Mit unserer Sündigkeit. Sondern dass es in merkwürdiger Weise begründet mit unserer Berufung. Ich könnte mir denken, dass wenn ich immer sage, wir wollen demütig bleiben, wir sind selber alle miteinander arme Sünder, das gibt allmählich so eine säuerliche Demut. Nicht? Eine säuerliche Demut. Wenn meine Sünde vergeben ist, kann ich auch bei meiner Sünde nicht stehen bleiben. Wenn wir immer bloß sagen, ich bin armer Sünder, es gibt so Christen, denen glaubt man es bald nicht mehr. Nicht? Man kann den armen Sündertum sogar angeben, auf die Dauer. Wahnsinn, kann man auf die Dauer angeben. Paulus begründet damit nicht das Interessante, sondern begründet und die Demut damit, dass er sagt, du brauchst nicht mehr Ehre bei Menschen zu suchen, weil du Ehre bei Gott hast. Du bist berufen zum Kinde Gottes. Hör mal, du schätzt wohl die Ehre bei Gott etwas gering ein, dass du noch Ehre bei Menschen suchst. So meint Jesus, wie könnt ihr glauben, wie ihr Ehre voneinander nehmt. Wenn ich ein Kind Gottes geworden bin, dann brauche ich nicht mehr groß Ehre bei Menschen suchen. Da kann ich die kleinsten Dinge tun. Ne? Ein König erniedrigt sich nicht, wenn ein Straßenkehrer die Hand gibt. Da sagt jeder bloß, oh, so netter König. Nicht? So netter König. Königskinder können die niedrigsten Dienste tun. Sie haben es gar nicht mehr nötig, hochmütig zu sein, weil sie bereits die Ehre haben, die vor Gott gilt. Kinder des lebendigen Gottes geworden. Machen wir nächstes Mal weiter, da kommt die Sanftmut dran.